Nehemia, Kapitel 13. Das letzte Mal, als wir uns trafen und das Buch Nehemia betrachteten, da ging es darum, als sie die Mauern einweihten, wie sie sich gemeinsam versammelten inmitten des Tempels, um den Herrn Opfer darzubringen, ihn zu preisen. Das war ein Höhepunkt des Volkes Israels und sicherlich auch ein Höhepunkt der Stadt Jerusalems. So wie es bei dem Zehnten, bei den Gaben und bei den Lobpreisungen so ist, gibt es manchmal Höhepunkte und das Gegenteil davon. Wir betrachten heute eben mehr so das Gegenteil. Doch nun, lasst uns gemeinsam das Wort Gottes betrachten. Das Unfehlbare und von Gott Inspirierte. Nehemia, Kapitel 13. Zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes darin geschrieben gefunden, dass die Ammoniter und Moabiter nimmermehr in die Gemeinde Gottes kommen sollten, weil sie den Kindern Israel nicht mit Brot und Wasser entgegenkamen, sondern den Biliam wider sie dingten, damit er sie verfluche, aber unser Gott verwandelte den Fluch in Segen. Als sie nun das Gesetz hörten, geschah es, dass sie alles fremde Volk von Israel absonderten. Vorher aber hatte Eliashib, der Priester, der über die Kammern des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter Tobias, diesem eine große Kammer eingeräumt, wohin man zuvor die Speisopfer, den Weihrauch und die Geräte gelegt hatte, dazu die Zehnten vom Korn, Most und Öl, die Gebühr der Leviten, der Sänger und der Torhüter, dazu das Hebopfer der Priester. Während aber solches geschah, war ich nicht zu Jerusalem, denn im 32. Jahre Artesasters, des Königs von Babel, war ich zum König gegangen, aber nach einiger Zeit begehrte ich wieder Urlaub für König. Und als ich nach Jerusalem kam, erfuhr ich das Übel, das Eliashib dem Tobia zuliebe getan hatte, indem er ihm eine Kammer in den Vorhöfen des Hauses Gottes eingeräumt hatte. Solches missfiel mir sehr, und ich warf alle Geräte des Hauses Tobias vor die Kammer hinaus und befahl, die Kammer zu reinigen. Dann brachte ich die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder dorthin. Ich erfuhr auch, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte, so dass die Leviten und Sänger, die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Da schalt ich die Vorsteher und sprach: Warum ist das Haus Gottes verlassen worden? Und ich versammelte jene wieder und stellte sie an ihre Posten. Da brachte ganz Juda die Zehnten vom Korn, Most und Öl in die Vorratskammern. Und ich bestellte zu Verwaltern über die Vorräte Semelia, den Priester, und Sadok, den Schriftgelehrten, und Pedaja aus den Leviten, und ordnete ihnen Hanan bei, den Sohn Sakurs, des Sohnes Matanias. Denn sie wurden für treu erachtet, und ihnen lag es ob ihren Brüdern auszuteilen. Gedenke mir dessen, mein Gott, und tilge nicht aus deinem Gedächtnis die Wohltaten, die ich dem Hause meines Gottes und seinen Hütern erwiesen habe. Zu jener Zeit sah ich, dass etliche in Juda am Sabbat die Keltern traten und Garben einbrachten und Esel beluden, auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Lasten aufluden und solches am Sabbattag nach Jerusalem brachten. Da warnte ich sie, an dem Tage Lebensmittel zu verkaufen. Es wohnten auch Tyrer dort und verkauften in Jerusalem. Da schalt ich die Obersten von Juda und sprach zu ihnen: Was ist das für eine schlimme Gewohnheit, die ihr habt, den Sabbat zu entheiligen? Taten nicht eure Väter also, und brachte unser Gott nicht darum all dies Unglück über uns und über diese Stadt? Und ihr macht des Zornes noch mehr, indem ihr den Sabbat entheiligt. Und sobald es dunkel wurde in den Toren Jerusalems vor dem Sabbat, ließ ich die Tore schließen, und ich befahl, man solle sie nicht öffnen bis nach dem Sabbat. Und ich bestellte einige meiner Knappen an die Tore, damit man am Sabbattag keine Last hereinbringe. Nun blieben die Krämer und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem ein- oder zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach: Warum bleibet ihr über Nacht vor der Mauer? Wenn ihr es noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbattag nicht mehr. Und ich befahl den Leviten, sich zu reinigen und zu kommen und die Tore zu hüten, damit der Sabbattag geheiligt werde. Mein Gott, gedenke mir dessen auch und schone meiner nach deiner großen Barmherzigkeit. Auch sah ich zu jener Zeit Juden, welche Frauen von Asdod, Ammon und Moab heimgeführt hatten. Darum redeten auch ihre Kinder halb asodotisch und konnten nicht jüdisch reden, sondern die Sprache dieses oder jenes Volkes. Und ich schalt sie und verfluchte ihnen und schlug etliche Männer von ihnen und raufte ihnen das Haar und beschwor sie bei Gott und sprach: Ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch von ihren Töchtern für eure Söhne oder für euch selbst nehmen. Hat nicht Salomo, der König von Israel, sich damit versündigt? Ihm war doch unter vielen Völkern kein König gleich, und er war seinem Gott lieb, und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Gleichwohl verführten ihn die ausländischen Frauen zur Sünde. Und nun muss man von euch vernehmen, dass ihr dieses ganz große Übel tut und euch so an unserem Gott versündigt, dass ihr ausländische Frauen nehmet. Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eljaschibs, des Hohepriesters, hatte sich mit Sanballat, dem Hohepriester, verschwägert. Sanballat, dem Horoniter, verschwägert. Den jagte ich von mir. Gedenke an die, mein Gott, welche das Priestertum und den Bund des Priestertums und der Leviten befleckt haben. Also reinigte ich sie von allem Fremden und bestellte die Ämter der Priester und Leviten und sorgte für die rechtzeitige Lieferung des Holzes und der Erstlinge. Gedenke mir das, mein Gott, zum Besten. Soweit das Wort Gottes, das unfehlbar von Gott inspirierte. Lasst uns noch einmal beten. Vater im Himmel, wie wir noch einmal lesen, dieser historische Text der Reformation des Volkes Israels, was durch die Hand Nehemias herbeigeführt wurde, mögen wir darin auch eine heilige Warnung nehmen, aus diesem Beispiel, dass wir ein Volk sein, das sich fürchtet, geistlich abzukommen, dass wir die Dinge der Menschen höher und besser achten als die Dinge Gottes. Hilf uns heute Abend, o Herr, in deinem Wort Licht und Wahrheit zu sehen. Überführung, Trost und auch Segen, das bitten wir in Jesu heiligen Namen. Amen. Ecclesia semper reformanda, reformanda est. Die Gemeinde reformiert sich immer wieder und benötigt die Reformation. Das ist eines der größten Dinge, die in der Reformation hervorgebracht wurden. Dinge, die einfachen Predigern sehr wichtig waren, was Gott benutzt hat, um die Menschen noch einmal zurückzuberufen, treu zu sein, nämlich zurück, Gott treu zu sein und für ihn zu leben. Und eines zeigen, nämlich was Reformation sei. Denn wir leben in einer Zeit, in der wir das Wort Reformation etwas falsch verstehen. Es gibt nämlich Reformation und Revolution. Die Leute denken, dass die Gemeinde sich immer wieder verändert und immer wieder weitergeht. Das ist eine Revolution, indem man das Alte immer wieder umschmeißt und sich immer wieder neu erfindet und immer wieder weitergeht und etwas anders macht. Aber Reformation auf der anderen Seite, aus einer biblischen Perspektive, ist, dass man Dinge noch einmal zurücksetzt in die richtige, von Gott gegebene Ordnung. Und heute Abend, wie wir Nehemia Kapitel 13 betrachten, ist das tatsächlich die Aufgabe, die Nehemia auch tut. Bis hin haben wir vielerlei, der Statthalter von Jerusalem, ganz besonders Juda, dass er, der ein hoher Beamter des Königs war, dass er kam, um eben das Volk Gottes, das Volk in Jerusalem, die Israeliten zu reformieren. Stein, ein Stein nach dem anderen, eine Person nach der anderen Person, hat er sie zurückberufen zur Treue gegenüber. Treue dem Worte Gottes. Und doch kommen wir zum 13. Kapitel im Buch Nehemia und was finden wir da? Fanden wir etwa dort die Bezeichnung und sie lebten in einem gesegneten Zustand bis in alle Tage? Ist das so? Nein, sondern 12 Jahre nach seinem Weggang ist noch mehr Reformation nötig. So, wie wir also die Passage der Schrift studieren, können wir davon ausgehen, dass wir hierin auch viel mitnehmen können. Es gibt viele Bereiche, in denen viel die Herzen des Volkes Gottes, die Gedanken des Volkes Gottes dazu geneigt sind, sich abzuwenden, umherzuwandern. Die erste Sache darin ist, in der man Gott in der Anbetung vernachlässigt oder sogar weglässt. Der zweite Punkt, da sehen wir, wie man Gott in der Frömmigkeit vernachlässigt oder auch weglässt. Das ist ab Vers 15 bis 22. Der Punkt 1 ist 1 bis 14. Und drittens haben wir, wie Gott in der Familie vernachlässigt oder sogar weggelassen wird. Ab Vers 23 bis Vers 29. Also, Anbetung, Frömmigkeit und die Familie. Wir kommen nun zu Kapitel 13 und da haben wir in diesem Text noch zusätzlich eine sogenannte Lehrzeit. Oder Lehrzeit passt nicht ganz gut, ein sogenannter Sprung. Denn was dazwischen noch ist, war, dass es eben einmal die Einweihung des Tempels oder beziehungsweise der Mauern gab. Und dann heißt es nämlich, also beziehungsweise es heißt am Anfang, dass zu jener Zeit wurden vor den Ohren des Volkes im Buche Moses gelesen und so weiter, dass da geschrieben wurde. Und dann heißt es etwas unten, dass als sie das Gesetz hörten, geschah es, dass sie alles von dem Volk von Israel absonderten. Aber ganz spezifisch, was ich euch hier zeigen möchte, ist, dass am Ende von dem Dienst von Nehemia, inmitten des Volkes Israels, dass sie Herzen hatten. Herzen, die dem Wort Gottes sehr geneigt waren. Beziehungsweise, sie haben das Wort Gottes sehr offen angenommen und herzlich angenommen. Da hatten wir das Volk Gottes, sie haben das Wort Gottes angenommen und haben es freudig umgesetzt. Wenn man sich also die Frage stellt, was ist eine reformierte Gemeinde? Eine reformierte Gemeinde sei eine Gemeinde, die das Wort Gottes annimmt und sich auch danach ausrichtet und sich davon immer wieder neu ausrichten lässt. Und so haben wir hier in Kapitel 13, diese Pause oder diesen Sprung, nämlich in Vers 4, nämlich von Vers 3 bis Vers 4 sind es 12 Jahre. Nehemia war nämlich nun weg. Denn aus dem Buch Nehemia finden wir in Vers 4, was geschah, als er nicht da war. Also mit vorher heißt nicht, was er vorher getan hat, sondern vorher, bevor er gekommen ist. Das heißt, da ist eine Zeitspanne von 12 Jahren dazwischen, in der er nicht da war und dann geschah das dort. Auch für mich ist es nur wieder hart, nicht zu vergessen oder schwer, nicht zu vergessen, dass Nehemia immer noch jemand ist, der unter dem König Artaxerxes steht und ihm untergeordnet ist und auch bei ihm Aufgaben hat. Und dass er auch eine innige Beziehung hat mit diesem Königreich dort. Und wenn wir also hierher kommen mit der Pause oder mit dem Sprung von 12 Jahren in Vers 3 und Vers 4, da ist Nehemia immer noch zugehörig zu dem König Artaxerxes. Doch nun, lasst uns sehen, was er dort auffand. Wir lesen in Vers 4, vorher aber hatte Eliashib, der Priester, der über die Kammern des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter Tobias. Ja, Eliashib, der Hohepriester. Er wurde von Gott eingesetzt, der geistliche Leiter des Volkes Israels. Und er hat etwas getan, eine ganz spezifische Sache für einer seiner Verwandten. Und wir hören auch, wer dieser Verwandter sei. Es ist, ja, Tobia. Der in Kapitel 2 der ammonitische Diener ist. Es gibt ein paar Dinge, die ich über Tobia sagen möchte. Es ist höchstwahrscheinlich nicht ein Ammoniter, sondern ein Diener des ammonitischen Volkes. Er ist wahrscheinlich ein Israeliter. Sein Name ist jüdisch, nämlich Tobia, Gott ist großartig. Das Tobi ist dann Gott. Großartig und ja, es kommt von Jahwe und das heißt natürlich Gott. Also und dieser Tobia wurde ein Gefallen getan und wir wissen auch von ihm, dass er gegen das Volk vorging vorher in dem Buch Nehemia. Und er hat wahrscheinlich auf eine politische Art und Weise, war Tobia in der Lage, sich in die Familie der Israeliten hineinzuheiraten. Er hat nämlich versucht, dort etwa ein paar Strippen zu ziehen, dort politisch etwas zu bewirken und hat sich deshalb auf eine Art und Weise hineingeheiratet. Deswegen. Naja, Tobias ist kein Freund des Volkes Gottes. Und was dann auch geschah, als Nehemia weg war und diese Leiterschaft, die sehr auf Gottes Wort basiert war, gab es eine Veränderung. Nämlich damals, wo die ganzen Zehnten, der Weihrauch, Most, Korn und Öl, alles aufbewahrt wurde und auch die Dinge, die man eben auch den Leuten zur Verfügung stellen sollte, die an dem Haus Gottes arbeiten, die Priester, die Leviten, die Sänger und die Torhüter. Dies alles zeugt auch von der Herzenshaltung des Volkes Israels, von ihrer schwachen geistlichen Haltung Gott gegenüber, denn diese Kammern waren nicht irgendwelche Kammern, denn in Kapitel 12 lesen wir, dass es ein besonderer Platz war, der ausgesondert wurde. Es waren die Vorratskammern des Hauses Gottes. Und man mag sich auch fragen, was für einen geistlichen Nutzen hat denn eine Bank? Denn das hört sich doch an wie eine Bank. Nun, es war ein Ort, der spezifisch eingesetzt wurde, damit man für die weltlichen Dinge der Diener am Hause Gottes kümmern kann. Die Leute, die sich einsetzen, dass die Anbetung im Tempel gut vorangehen kann, überhaupt vorangehen kann. Es war ein Platz der Vorsorge, wo Gottes Volk oder Gottes Diener hingehen konnten, damit der Dienst am Volke Gottes weitergehen kann und das ohne Unterbrechung. Und ohne Ablenkung von weltlichen Belangen. Und das ist etwas, wo wir auch als Christen nicht vergessen sollen, dass der Zehnte und die Gaben eine spezifische Rolle haben in einem treuen Dienst der Religion. Es ist Gottes Diener, Priester und Leviten oder Pastoren in der Lage sind, das Werk zu vollenden, wozu sie berufen sind. Doch was mussten sie machen? Wir lesen in dem Text, sie mussten zurück zu den Äckern gehen, weil eben dafür nicht gesorgt wurde. Denn die Leute haben aufgehört zu geben und den Zehnten zu geben, und daher mussten sie zurückgehen an die Arbeit und selber Hand anlegen. Die Religion wurde so gesehen an zweite Stelle gesetzt, wurde als eine Art Freizeitbeschäftigung angesehen, anstelle von oberster Priorität und wichtigster Sache. Hier wurde Gott und die Anbetung vernachlässigt, Aber hier mag man vielleicht sagen, ey Mann, das hört sich doch jetzt irgendwie so an, als würde hier Tobias einfach nur wollen, dass er da einen kleinen Platz hat hier. Einen Platz haben kann, weil er eben Platz bräuchte. Nein, sondern das war dazu da, er hatte wahrscheinlich auch abgezielt, damit sie nicht in der Lage sind, ihren Dienst weiterzuführen. Und dann wurde der Platz, der eigentlich dazu ausgelegt ist, damit eben der Gottesdienst fortgeführt werden kann, problemlos wurde einem bösen Menschen übergeben. Ja, unsere Herzen sind sündhaft und wir geben gerne Menschen Dinge, die eigentlich Gott gebühren und Gott gehören. Ja, wir haben ein sündhaftes Herz, das dazu neigt und sich auch daran erfreut, Gott das zu geben, Menschen das zu geben, was Gott gehört. Und das kann auf vielerlei Weise sich äußern. Es kann sein, dass eine Gemeinde aufhört zu geben, dass sie sich nicht mehr darum kümmert, dass der Gottesdienst weiterlaufen kann in der Gemeinde und da nichts geben möchten. Und es gibt viele Gemeinden, die sogar Schulden haben bei einer Bank, weil die Leute eben nichts geben möchten. Doch ich denke auch, dass dies etwas ist, das wir auch in der heutigen Gemeinde sehen können, wo fremde Methoden der Anbetung angenommen werden und übernommen werden, um Leute zu erfreuen oder Leuten einen Gefallen zu tun oder Leute zu unterhalten. Klar, die Vorratskammern, die Tobias übergeben wurden, die eigentlich für Gott eingesetzt war, da sehen wir, dass neben dem auch Arten der Anbetung in den Schriften auch mit offenbart oder aufgezeigt wird. Daher sollte man sich die Frage stellen, ist das, was ich tue, der Ehre und dem Trost und dem Wohlgefallen der Menschen dient oder von Gott, dass es ihm ein Wohlgefallen ist, dass es ihm zur Ehre dient, dass es zum Erbauen seines Reiches geht und solche Dinge. Und ich denke, der erste Bereich, der immer wieder reformiert werden sollte, zurückgebracht werden an den richtigen Punkt, ist nämlich die Anbetung, Anbetung Gottes, dass das alles an den richtigen Platz kommt. Und wieso passierte das auch jetzt hier, selbst in dem Buch Nehemia, nach 12 Jahren, dass wir wieder rückfällig wurden? Ja, das liegt daran, dass wir so ein sündhaftes Volk sind, dass wir, die wir eines Tages verherrlicht werden, dass wir noch immer im sündhaften Fleisch sind, bis der Herr wiederkommt. Und daher ist es notwendig, immer wieder zu reformieren. Und dann haben wir ab Vers 15 bis Vers 22 die Frömmigkeit, wie Gott darin verworfen, vernachlässigt oder überhaupt nicht mehr mit hinzugezogen wird. Zu jener Zeit sah ich, dass etliche in Juda am Sabbat die Keltern traten und Garben einbrachten und Esel beluden, auch Weintrauben, Feigen und so weiter. Was wir dort hören und lesen ist, dass die Leute sich nicht der Anbetung Gottes hingaben, sondern ihrer eigenen Arbeit. Es geht darum, was ich zu tun habe, wie es darum geht, meiner Familie hier Gutes zu tun oder hier Reichtum anzuhäufen. Dass man dort nicht ruht und den Herrn anbetet und ihn preist. Doch dann geht er weiter und weitet es noch mehr aus, dass es nicht nur darum geht, dass sie jetzt nun die Kälte traten und Garben einbrachten und so weiter, sondern in Vers 16 lasen wir, dass da Fremde in der Stadt seien. Menschen von Tyrus, also von die Tyrer. Dass sie es am Sabbattag an das Volk in Juda verkauften. Man darf vielleicht denken, ey, was ist das für eine schlimme Sache? Die Leute brauchen Essen. Ist es nicht gut, dass sie da Fisch verkaufen? Die Leute brauchen noch irgendwas zum Abendessen. Aber was hier das Problem ist, ist, dass das Volk Gottes den Menschen der Welt nachgingen und anfingen, ihre Bräuche mit zu übernehmen. Und dann machen wir weiter. Was ist Nehemias erste Handlung in der Reformation? Es ist, dass er zu den Vornehmen der Stadt geht, zu den Leitern. Und er sagt zu ihnen, hey, was ist das Böses, was ihr da tut, dass ihr den Sabbattag so schändet? Er geht zu den Leuten, die eigentlich die Stimme erheben sollten und sagen sollten, ey, was macht ihr da? So kann das doch nicht weitergehen. Selbst Familien, die mächtig waren, einen hohen Stand hatten, die in der Lage waren, auch in der Gesellschaft etwas zu bewirken. Er geht zu ihnen und weist sie zurecht. Und da sagt er ihnen, in Vers 18, tat nicht eure Väter also und brachte unser Gott nicht darum, all dies Unglück über uns und über diese Stadt. Und ihr macht des Zornes noch mehr, indem ihr den Sabbat enthaltigt. Das vierte Gebot. Ein Tag, den man dem Herrn übergibt. Ich muss sagen, als Pastor, da kann ich meine Berufung nicht anders beschreiben, als ich eine Person bin, die den Sabbattag hoch in Ehren hält. Denn manchmal höre ich von anderen Pastoren, die sagen, hey, wir beten nur am Sonntagmorgen an. Oder wenn andere Pastoren dann plötzlich Dinge sich äußern auf Facebook oder so, hey, am Sonntag, guck mich an, wie ich jetzt hier am Marathon renne. Das sollte von niemandem gesagt werden, besonders nicht von Pastoren. Doch das sehen wir. Denn der Tag des Sabbats ist nicht nur ein Tag für den Pastor, um dort zu verkündigen, sondern auch für das Volk Gottes, um zu ruhen. Denn das ist eines der wunderbaren Prinzipien der Schrift Gottes, dass es für mich so schwer zu begreifen ist, dass es der einzige Tag in der Woche ist, in dem man einen aus sieben hat, nicht zwei von sieben, in du und ich, wir in der Lage sind, uns nicht mit weltlichen Dingen belangen müssen. Es ist der Tag der Woche, in dem wir nicht mehr abspülen müssen, nicht mehr Klamotten waschen müssen. Es ist der Tag der Woche, in dem wir nicht am Fernseher uns besorgt sein müssen, das anzuschauen, sondern frei sein können, Gott anzubeten, um physisch sich zu ruhen, um auch geistlich zur Ruhe zu kommen. Das ist für mich so ein seltsamer Paradox, doch es geht weit zurück, bis in die ersten Tage der Schöpfung, wo die Leute in ihrer sündigen Natur einen Tag haben wollten, der um sich selbst dreht und nicht um Gott. Ein Tag, der man den eigenen Dingen nachgehen kann, dem eigenen Freuden, Baseball zu spielen, joggen zu gehen, Marathon zu rennen, mit der Familie auszugehen, alles zu tun, was einem selbst gefällt, anstelle einen Tag zu haben, in dem man einfach nur über Gott nachsinnt. Es ist ein Herz, das gerne Dinge genießen möchte, die eigentlich Gott gebührt und Gott allein. Und in meiner Ansicht ist es etwas, das ein Abwärtsstrom ist. Es ist ein Zeugnis, dass das Volk Gottes nicht im Worte ist. Es ist ein Zeugnis, dass das Volk Gottes das Wort keinen Weg, in dem man das die 10 Gebote lesen kann und dann sagen kann, ja, ich glaube, dass ich keine anderen Götzen haben soll. Ich glaube auch, dass ich keine anderen Götter haben soll. Gottes Namen nicht fluchen soll, dass ich meine Eltern ehren soll, dass ich aber ruhen sollte. Ein Tag aus sieben, ja, das kann nicht sein. Das ist etwas des Alten Testamentes, da können wir einfach vorbeigehen. Das ist für mich sehr seltsam. Doch es ist oft das Zeugnis. Das Zeugnis, dass das Volk Gottes sich nicht der Anbetung Gottes hingibt. Denn wenn dein Herz, deine Familie nicht damit hingehend dem nachgeht, auch der Ruhe am Sonntag, dann ist das eine Abwärtsspirale. Ich sage jetzt nicht, hey, das ist eine kalte Gesetzlichkeit, die man sich jetzt einsperrt oder sowas. Nein, sondern indem man freudig dem Wort Gottes nachgeht und von ganzem Herzen dem Wort der Gottes sich unterordnet und es mit Freuden tut. Wir sehen aber, wie Nehemia nicht nur zu den Obersten geht, sondern auch auf den Mauern der Stadt, wie er da steht, sagt er zu den Leuten, hey, was macht ihr da? Zu den Leuten, die von draußen kommen und in die Stadt reinkommen wollen. Er sagt, hey, ihr wollt hier reinkommen? Das kann nicht sein. Wenn ihr rein wollt, dann müsst ihr erstmal durch mich. Wie John Knox damals mit einer Feuerzunge predigte und verkündigte, auch hier in Nehemia, mit einer Ernsthaftigkeit. Und diese Ernsthaftigkeit kommt daher, weil er sich von ganzem Herzen dem Herrn hingab, weil er sich darum kümmert, dass das Volk Gottes mit Gott Gemeinschaft hat. Das ist sehr ernst. Wir können ganz einfach sagen, was wir hier lesen, wie der Sabbattag geschändet wird, das ist ein Zeugnis von einem Herzen, das sich nicht darum kümmert, Gott anzubeten, das sich lieber darum kümmert, dass sich lieber um eigene Dinge kümmert, anstatt das alles dem Herrn hinzugeben. Doch das sind noch viel mehr Sünden. In meiner Anschauung Treulosigkeiten, die nach und in diesen Dingen kommen, in der man dem Sabbat nicht hochachtet. Denn was ist die? Wie schaut es normalerweise aus? Wir haben alle viel zu tun. Eine Generation scheint noch mehr beschäftigt dort zu sein als die andere Generation. Das ist etwas seltsam, nicht wahr? Denn wir sind so frei wie keine Generation vor uns. Wir müssen nicht unsere eigenen Klamotten nähen und so weiter. Doch trotzdem finden wir nicht die Zeit, uns an einem Tag dem Herrn hinzugeben in geistlichen Dingen. Und was bedeutet es, wenn man den Tag des Herrn vernachlässigt oder sich nur am Morgen und nur am Abend dem Herrn hingibt? Es ist, dass man sich immer weniger dem Worte Gottes aussetzt. Es wird dann nur noch mit 35 oder 45 Minuten pro Sonntag abgehandelt oder abgefespert. Sondern Gott hat einen aus 7 Tagen hin uns gegeben, damit wir in geistlichen Dingen dem Herrn hingeben. Die Frömmigkeit des Volkes sollte immer in Frage gestellt werden und sollte immer wieder reformiert werden. Es sollte immer wieder dazu gebracht werden, das Wort Gottes zu hören und das zu tun, was sein Wort sagt. Und dann gehen wir weiter und haben einen dritten Bereich. Und das ist der Bereich der Familie, in dem Gott dort vernachlässigt wird. Nun, ich habe in den Versen 1 bis 3 erwähnt gehabt, und das werden wir noch einmal kurz betrachten, dass sich komischerweise auch sehr inkorrekt anhört, nämlich dass Ausländer raus sollten, also dass Ausländer da nichts zu suchen haben. Das ist absolut konträr zu dem, was wir heutzutage auch bei uns sehen. Leute würden das dann auch heutzutage mit dem Kontext von heute lesen. Und das hat nichts mit Rassismus zu tun, sondern eine geistliche Sache steckt dahinter. Die Sorge ist nicht, dass fremdes Blut jetzt reinkommt und jetzt verschiedene Rassen zusammenkommen. Nein, das ist nicht das Problem, sondern dass fremde Nationen, die fremde Götter anbeten, mit reinkommen. Dass fremde Lebensweisen der fremden Gottesanbetung mit hineingewischt werden, mit dem Volk Gottes, in der dann letztendlich das Volk Gottes nicht mehr unterschieden werden können von den Völkern um sie herum. Nun, die Schrift zitiert jetzt hier auch das 5. Buch Mose, wie das Volk Israel oder etwas anderes. Neben all diesen Dingen hängt noch etwas Tieferes dahinter. Ist noch etwas Tieferes dahinter. Nämlich das Problem der Seele. Der Nehemia hat eine spezifische Klage, die er dort vorzubringen hat. Und ich denke, das erläutert es noch weiter. Nämlich in Vers 24. Das ist, dass die Hälfte der Kinder dieser Familien, die sich mit fremden Frauen oder fremden Männern eingelassen haben, dass sie nicht in der Lage waren, ihre eigene jüdische Sprache zu sprechen, sondern asdoditisch. Sie waren nun in der Lage, asdoditisch zu sprechen. Ist jetzt nur ein Problem der Linguistik, dass ein Amerikaner in Deutschland nicht in der Lage ist, Deutsch zu sprechen, sondern nur am Englisch? Nein, es ist etwas anderes als das. Hier geht es um die Sprache der Religion, des geistlichen Zustandes. Denn das Volk Israel damals, wenn sie das damals lasen, war das für sie anders als für uns heutzutage. Denn die Sprache der Juden damals war eine heilige Sprache. Es gab eine Sprache, in der man das Wort Gottes lesen konnte, und das war Hebräisch und allein das. Und hier und da vielleicht vereinzelt noch Aramäisch. Und das ist wichtig, denn geistige Dinge gehen nun dieser Sprache ab. Denn die Sorge von ihm war, dass das Volk Gottes nicht mehr in der Lage war, die Sprache zu verstehen, sondern dass sie nicht mehr in der Lage waren, die Bibel oder das Wort Gottes damals selber zu lesen. Das war ein größeres Problem. Nämlich, dass auch die Kinder keinen Katechismus inne hatten. Denn damals hatte man bei den Juden auch diese Feier, die sich Bar Mitzwa nannte, wo junge Männer oder Frauen das Wort Gottes gelehrt wurden. Und als sie dann zu einem gewissen Alter kamen, sollten sie das Wort Gottes vorlesen. Sie waren biblisch bewandert. Doch die Hälfte dieser Familie hatten keinen Zugang zu der wahrhaftigen Religion. Sie lebten in geistlicher Dunkelheit, Finsternis, letztendlich in Ignoranz von geistlichen Dingen des Wortes Gottes. Und das ist eine große Sache. Und es zeigt wieder mal an, in welchem Zustand Gott in der Familie spielte bei diesen Leuten. Sie lebten noch nicht mit Proselyten, die nicht ein Herz für Gott hatten, die dann ihre Kinder großzogen in der Liebe und Hingabe des Wortes Gottes und der Liebe zu Gott. Der geistige Zustand der Familie hing hier am seidenen Faden. Und das ist eine große Sache. Und Nehemia sagt auch, warum das so sorgniserregend ist. Nämlich, weil das die Grube ist, in der das Volk Gottes sich weiter von Gott entfernt. Ihre Religion wurde vielleicht wurde sehr oberflächlich. Und dann spricht er von Salomo, der ein großer König. Und ich zitiere: Hat sich nicht Salomo, der König von Israel, damit versündigt? Ihm war doch unter vielen Völkern kein König gleich, und er war seinem Gott lieb, und gleichwohl verführten ihn die ausländischen Frauen zur Sünde. Die Leute mögen dann vielleicht sagen, hey, das war Salomo, ja, ein großartiger Mann, und er wurde versucht. Aber wir sind nicht wie Salomo. Wir werden nicht versündigt, wir werden uns nicht versündigen oder werden nicht verführt, indem wir dann fremden Göttern dienen. Aber so war es nicht und so ist es nicht. Und was hat das alles nun für einen Bezug auf unser Christentum, auch heute? Nämlich so, dass wir oftmals ein Volk sind, die sich darum bemühen, so auszuschauen wie die Welt, so zu handeln, so zu wandeln wie die Welt. Dass wir nicht dem Haushalt Gottes oder der Bibel nachgehen und das reflektieren. Dass Kinder das Wort Gottes nicht mehr kennen. Völlig blind sind. Dass Ehemänner sich nicht darum sorgen, dass der Familie der geistige Zustand aufrechterhalten wird und die Familien in der Anbetung vorgebracht wird und dass sich die Ehefrauen auch nicht darum kümmern und auch nicht möchten, dass sowas etwas passiert. Das zeigt uns, wie weit weg wir von Gott sind und wie sehr wir nun schon mit in der Welt uns vermischt haben. Und ich kann ganz einfach sagen, dass ich als Pastor nicht Nehemia nachmachen werde. dass ich jetzt manche verprügeln werde, dass ich manche verfluchen werde, dass ich manche die Haare rausreiße, wie Nehemia das hier tut. Nein. Er macht nicht das gleiche wie Esra, dass er sagt, hey, ihr müsst nun eure fremden Frauen scheiden lassen. Und obwohl er natürlich manche Männer wegscheucht, ist, dass er den Männern dazu verpflichtet, die Männer dazu verpflichtet, indem sie einen Eid schwören, indem sie sich dazu verpflichten, dass sie es besser machen, dass sie es anders machen. Und wo sehen wir so etwas? In der Kirche. Wo ist das? In der Gemeinde. Ja, das sehen wir. Wenn, zum Beispiel bei eurer Mitgliedschaft. Hier, da hat man ein Eid geschworen, das nicht nur für die Gemeinde, sondern vor Gottes, für dem Gott des Himmels. Da hast du ein Versprechen gemacht. Ganz spezifisch für die Reinheit der Religion. Das hast du getan. Und eines der Dinge ist, dass man ein Volk ist, dass das Wort Gottes studiert, dass man das Wort Gottes für sich selbst annimmt. Und ganz besonders für unseren heutigen Tage, dass es genauso gefährlich ist, heute eine ungläubige Person zu heiraten, wie auch damals in der Zeit von Nehemias, indem wir unsere Kindern ungläubigen Ehepartner hingeben. Das ist eine schlimme Sache. Und das ist eines der Sachen, wessen wir flüchten sollen. Denn hier steht die Herrlichkeit und Ehre des Gottes auf dem Spiel und die Reinheit der Gottesfurcht. Drei Bereiche der Reformation, drei Bereiche, die wir immer wieder betrachten sollten in unseren Herzen und immer wieder dem Wort Gottes ausrichten sollten, wo wir uns immer wieder zurückbesinnen sollen, nämlich zu der Anbetung des Gottes, der Bibel. Möge der Herr uns dabei helfen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Schrift. Herr, das alte Zeugnis deiner Treue und wie du auch gottesfürchtige Diener genutzt hast, um die Menschen zurück zu dir zu wenden. Wir danken dir für Nehemia. O Herr, dass er sich dir hingegeben hat in dem Dienst, dass er sehr mutig war und aufrichtig, dass er treu war, dass er ein Herz hatte für dich und für dein Volk. Herr, mach uns ein Volk. Mach uns zu einem Volk mit dem gleichen Mut und dem gleichen Eifer wie er. Hilf uns, ein Volk zu sein, das sich gerne für dich aufstellt, das gerne ausgesondert sein möchte, anders sein möchte, vor einer beobachtenden Welt. Jesus Christus. Amen.